Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und wir befinden uns immer noch mitten in der Weltmeisterschaft. Und es ist passiert, Moritz. Damit hole ich dich direkt mal mit ins Boot. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein Spiel verloren. Erst einmal herzlich willkommen an dich, schön, dass du da bist. Wir wollen natürlich mal über diese erste Niederlage nach zuletzt, was waren's, 12 Siegen am Stück sprechen. Denn die hat natürlich auch ein mediales Echo hinterlassen, ein Fan-Echo hinterlassen, was auf jeden Fall mal spannend ist. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie du das Ganze gesehen hast.
Ja, hallo Anton, schön, dass wir hier wieder zusammengefunden haben. Es war ja ein turbulentes Wochenende, das nicht nur wegen der Nachwirkungen dieses Spiels, sondern auch, weil du Geburtstag gefeiert hast, das darf man ja nochmal sagen, hast dich quasi mit einem frühzeitigen Geburtstagsgeschenk von Leroy Sané beschenken lassen.
Ja, das war sehr schön.
Treffer, das hast du sicherlich genossen. Auch an der Stelle nochmal alles Gute nachträglich. 24 bist du geworden, also wirklich noch jung und knackig. Bist quasi in der Blüte deines Lebens.
Ja, vielen, vielen Dank. Also ich weiß nicht, ob es Filmaufnahmen von mir gibt, als das Sané-Tor gefallen ist, aber ich kann so viel verraten, mein Trikot hatte ich am Ende des Jubels nicht mehr an.
Geil, ey, da würde ich viel Geld für bezahlen, um dieses Trikot und aber auch diese Aufnahmen irgendwie zu bekommen.
Ja, ich höre mich nochmal um. Könnte sein, dass es da was gibt.
Ja, das war ein guter Start mit dem Tor Leroy Sanés. Ich habe gerade noch mal gesehen, das schnellste WM-Tor Deutschlands seit, Anton?
1934.
Richtig, da hat einer seine Hausaufgaben gemacht. Hat einer faktastisch gelesen.
Oder den Kollegen zugehört. Ich glaube, haben sie es beim ZDF gesagt? Oder bei Magenta, weiß ich gar nicht, wenn beim ZDF, dann liebe Grüße an deinen Namensvetter Moritz. Ich glaube, der hat das da auch wieder gemacht.
Mm, ja. Also, ehemaliger Podcast-Gast.
Richtig. Da auch nochmal liebe Grüße hin. Aber genutzt hat es irgendwie dann am Ende nichts. 1-2 verloren. Aber ja, ich bin sehr gespannt erstmal auf deine Analyse. Ich gebe meinen Senf dann schon noch schnell genug auch mit dazu.
Ja, also ich finde, so krass viel analysieren kann man nicht. Es war natürlich die Ausgangslage, dass die deutsche Mannschaft sicher Gruppensieger war, sportlich tatsächlich keinen Wert dieses Spiel für sie hatte und natürlich auf der anderen Seite Ecuador, die einen Sieg brauchten, um weiterzukommen in die K.O.-Phase, ins 16. Finale. Platz 2 wäre auch schon nicht mehr drin gewesen für die Südamerikaner, deswegen war der Sieg auf jeden Fall wichtig, um überhaupt als Dritter weiterkommen zu können. Und dann ist es irgendwo klar und auch menschlich und auch okay, dass der Gegner, dass Ecuador in dem Fall ein bisschen bissiger, ein bisschen galliger drauf ist, als vielleicht die Mannschaft, die, wie gesagt, an 1 steht, davon nicht mehr wegrücken kann und dementsprechend das Spiel vielleicht nicht mit genau der gleichen Intensität angehen kann. Julian Nagelsmann war da anderer Meinung, aber der ein oder andere Spieler, zum Beispiel auch Dennis Undorf, hat es ja danach im Interview selber so ein bisschen gesagt oder angedeutet, dass das eben natürlich auch sein kann. Und ich bin der Meinung, sag du mir gleich gerne, wie du dazu stehst, dass das menschlich ist und dass das fast immer so ist und dass es super, super schwer ist, glaube ich, egal was du für eine grandiose Mannschaft bist, einem Team, das ums Überleben kämpft und sowas Tolles noch gewinnen kann, nämlich eine K.O.-Phase einer Weltmeisterschaft, dass du dem quasi auch, was Kampf und was Einsatz angeht und Herz auf dem Platz zu zeigen, dass du dem noch zuvorkommst. Deswegen, was diesen Punkt angeht, finde ich, ist das okay und irgendwo verständlich. Aber dann halt auch Hauptfaktor, glaube ich, warum die Deutschen dieses Spiel am Ende verloren haben. Natürlich haben sie sich nach vorne hin nicht gut angestellt, viele Angriffe schlecht ausgespielt. Aber auch zum Beispiel dann dieses 2-1, beziehungsweise 1-2 aus deutscher Sicht nach Ecke, ist man einfach immer so einen halben Schritt zu langsam gewesen, sowohl körperlich als auch im Kopf. Tah lässt sich da wegschieben von Plata, der wahrscheinlich 20 Kilo weniger wiegt, und dann Neuer, der den Ball so gefühlt entspannt aufnehmen will aus der Luft, was halt auch in der Situation einfach nicht richtig war. Und deshalb, verliert man dieses Spiel am Ende. Es kann vielleicht so ein Weckruf sein. bin sehr gespannt. Es wartet der nächste südamerikanische Gegner, der von der Herangehensweise wahrscheinlich ähnlich auf sie zukommen wird. Vielleicht auch deswegen gar nicht so verkehrt, jetzt mal diesen Warnschuss bekommen zu haben. Aber ja, ich bin insgesamt ernüchtert von der Leistung, aber für mich jetzt auch kein Drama. Und ich habe es lieber, so einen Schuss vor den Bug zu bekommen, wenn es nicht zählt, als wenn man dann in der K.O.-Phase deshalb ausrutscht oder, wie es die letzten WMs war, in der Gruppenphase deswegen rausfliegt. Von daher, das meine kurze Analyse.
Ja, du hast den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Den Nagelsmann, könnte man auch sagen. Es ist genau das. Und jeder, der mir versuchen will, das zu erzählen, inklusive Julian Nagelsmann, dass natürlich die Spieler genauso bei 100% waren wie zuvor, der liegt in meinen Augen falsch. Es ist trotzdem natürlich richtig, dass er das als Trainer so sagt und auch einfordert. Aber diese psychologische Komponente, die kannst du nicht streichen, egal wie sehr du es versuchst. Für die einen geht es um alles. Ausscheiden oder weiterkommen. Für die anderen geht es um gar nichts. Da ist automatisch klar, dass eine ganz andere Dynamik in den Köpfen der Spieler auch ist. Und dafür sind die Ecuadorianer dann einfach zu gut. Das ist nicht so wie zum Beispiel bei Argentinien, Jordanien, wo die spielerische Klasse einfach so unterschiedlich ist, dass die zweite Mannschaft von Argentinien, die da trotzdem natürlich noch herspielt. Aber gegen so einen Gegner, und das darf man, finde ich, immer gar nicht unter den Tisch kehren. Ecuador ist einfach Zweiter in der südamerikanischen Qualifikation geworden. Wir hatten es letzte Woche schon mit der Elfenbeinküste, die einen höheren Marktwert haben als alle Bundesligisten außer Bayern. Das sind keine Mannschaften, die du mal im Vorbeigehen und mit einmal ein bisschen schlafen hier und einmal die zweite Riege ranlassen da vom Tisch fegst, sondern da verlierst du halt auch mal ein Spiel. Und für mich ist das überhaupt gar nicht so dramatisch am Ende, wie es schon wieder in vielerlei Hinsicht gemacht wird. Problemzonen in jeder Phase des Kaders und gar nichts mehr gut. Wie war denn die Weltmeisterschaft 2014? Da haben wir natürlich grandios gestartet mit einem 4:0 gegen Portugal. Alles gut, so ähnlich wie jetzt. Dann 2:2 gegen Ghana, gerade noch so gerettet, da lagen wir lange Zeit sogar noch hinten. Und dann mit Ach und Krach durch ein Müller-Tor gegen die USA mit 1:0 gewonnen. Und dann kam im Achtelfinale das Zitterspiel gegen Algerien. Und heutzutage reden aber alle von dieser Mega-WM, wo die Mannschaft schon, wo man direkt gesehen hat, die werden Weltmeister und wir sind die Besten des Turniers und so. Natürlich kamen dann diese Highlights. Und auch zum Beispiel der Sieg gegen Frankreich hart erarbeitet im Viertelfinale. Dann das 7:1, natürlich, da war es dann spätestens klar, dass Deutschland ganz vorne um den Titel mitspielt. Aber dieses 1:2 macht nicht kaputt, dass die deutsche Mannschaft bisher eine ordentliche Turnierleistung zeigt und dass sie auch das Zeug dazu hat, weiterhin weit zu kommen. Ich finde es auch dann so ein bisschen schwierig von Nagelsmann, erst quasi gar nicht zu rotieren und in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen wirr auch zu wechseln mit Spielern, die bisher noch gar nicht gespielt haben, wo da eine ganz neue Dynamik auf dem Platz entsteht, wo noch keine genaue Abstimmung herrschen kann. Und dann verlierst du so ein Spiel halt gegen einen Gegner, der dann gerade in Halbzeit 2 nochmal mit dem Rücken zur Wand 150% auf dem Platz lässt, jeden Zweikampf, jede Torchance frenetisch feiert und dann kämpft bis zu diesem einen entscheidenden Tor. Also für mich wird das auch viel zu groß gemacht. Natürlich kann ich meine Worte fressen, wenn wir jetzt im 16-Finale gegen Paraguay, die übrigens auch überhaupt kein Selbstläufer werden, rausfliegen. Aber für mich zeigt diese Niederlage noch lange nicht, dass Deutschland in jeglichen Bereichen des Kaders Probleme hat oder jetzt irgendwie keine Chance mehr hat, da irgendwie mitzuspielen. Und spätestens gegen Frankreich ist ja eh Schluss und hier und da. Das ist natürlich bei so einer Weltmeisterschaft normal, dass so auch drastische, extreme Reaktionen auf Niederlagen gegen vermeintlich schwächere Gegner kommen. Das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das macht das Ganze ja auch aus. Es ist so groß, dass auch wir natürlich hier wieder total aufgeregt und emotional darüber sprechen. Aber für mich, wie du es auch schon gesagt hast, diese Komponente, der psychologische Aspekt ist in so einem Spiel niemals zu unterschätzen, weil egal wie viel Profisportler du bist, du kannst solche Sachen nicht ausstellen. Und wenn dann auch noch so ein bisschen durch Wechsel ein Bruch ins Spiel kommt, durch neue Positionen oder beziehungsweise neue Mitspieler auf Positionen, die du so in der Form noch nie hattest, gegen, wie gesagt, einen Gegner, der extrem gut Fußball spielen kann und für den es um alles oder nichts geht, dann passiert halt sowas. Und dann muss man das auch nicht zu hoch hängen und gleich wieder den Teufel an die Wand malen, sondern auch mal einfach genau sagen, ja, das Spiel hätten wir nicht verlieren müssen. Die spielerische Klasse haben wir trotzdem noch, um das eigentlich zu ziehen. Aber durch all diese genannten Faktoren, die wir beide jetzt hier gerade aufgeführt haben, finde ich, kann man sagen, ist es auch quasi okay. Du wusstest, du bist schon Erster. Da gab es andere Mannschaften, Beispiel Norwegen, die wollten gar nicht Erster werden. Die waren schon weitergeführt und haben dann einfach die
zweite Serie rausgeschickt.
Ja, die wollten uns aus dem Weg gehen.
Ja.
Schick mal die Franzosen vor, die machen das schon gegen die Deutschen. Da sieht man mal, ne? Also Norwegen hat da schon gehörig Respekt vor uns. Nee, aber auch da in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, hat Nagelsmann dann nochmal Spieler aufs Feld gebracht, die bisher halt noch gar keine Einsatzminuten hatten. Und dann verlierst du natürlich auch so ein bisschen Struktur. Und dann ist Ecuador einfach zu gut, um das dann auch nicht zu bestrafen. Und dementsprechend, Deutschland ist als Erster aus der Gruppenphase rausgegangen und trotzdem wird darüber gemeckert und trotzdem wird gesagt, wir sind nicht gut genug für das große Ganze. Also dann will ich aber mal wissen, was dafür gereicht hätte. Klar, ich hätte auch am Ende gerne gewonnen. Ich habe auch meinen Tipp von 2-2 noch kurzfristig auf 4-1 Deutschland geändert, weil ich eben dachte, dass sie dieses Momentum aufnehmen und mitnehmen wollen. Aber ja, spätestens nach der ersten Halbzeit war mir eigentlich klar, ja, Mist, der Tipp war es vielleicht dann doch nicht ganz. Aber es ist auch okay. Ich sehe es gar nicht so negativ, wie es zumindest in vielerlei Hinsicht dann nach draußen da publiziert und gemacht wird.
Ja, so ein bisschen sinnbildlich war ja eigentlich für dieses Spiel der Trainer Ecuadors, Bekathethe, der da irgendwie
so stark
5 Meter Sprossenwand hochgeklettert ist zu seiner Familie, zwar nach jedem Tor, also habe ich so auch noch nicht gesehen. Sehr, sehr stark, wirklich da mit Anlauf da die dritte, vierte Reihe da erklommen. Und was vielleicht noch interessant zu sagen ist oder worüber man noch reden kann, ich finde, du hast eben ganz gut gesagt, diese Qualität, die wir schon haben, also es waren ja gerade offensiv diese paar Aktionen dabei, auch in der zweiten Hälfte mit Umschaltmöglichkeiten, auch Sané hatte nochmal eine, die dann nicht gut ausgespielt wurde, Undaf hatte eine Chance, da gab es ein paar Aktionen und ich muss dann auch so ein bisschen das Feld ansprechen, die Oberfläche sozusagen, hat man jetzt schon mehrmals gesehen in dem Stadion in New York, New Jersey, das ja auch das Finalstadion ist, das finde ich, hat man krass gesehen in diesem einen Angriff, wo Undaf den Ball behauptet und dann Sané nochmal durchsteckt und der eigentlich mit einer Schussfinte den Verteidiger runtergehen lässt, alles richtig macht und dann abschließt und du merkst richtig, wie der Ball mehrmals langsamer wird und er Tempo rausnehmen muss und dadurch den Ball nochmal so ein bisschen sich vorlegen muss und dann auch der Abschluss meiner Meinung nach deshalb nicht gut wird. Ich habe Panama gegen England geschaut und das war wieder im gleichen Stadion, wieder ähnliche Szenen gesehen, wo einfach, ich kann mich an einen Angriff Panamas erinnern, den sie gut ausspielen und der Stürmer verliert so viel Zeit, weil der Ball so krass langsam wird. Es ist ein Grasbelag, aber den haben sie erst kurz vor der WM drauf gemacht. Davor war es Kunstrasen und der ist super komisch. Ich fand es beim Spiel gegen Ecuador sehr oft irgendwie, ist es aufgefallen, wie Pässe irgendwie so rumhoppeln, wie man einfach nicht schnell den Ball spielen kann, finde ich völlig unwürdig eines WM-Stadions und dann eines Finalstadions. Also das, davor graut es mir jetzt schon, wollte ich nur mal angemerkt haben. Also das ist wirklich, das geht überhaupt nicht, wie dieser Platz aussieht und wie der Ball darauf läuft. Und dann muss man vielleicht auch noch das Führungstor der deutschen Mannschaft ansprechen. Also da muss der VAR gerade Pizza holen gewesen sein. Also klares, hohes Bein, klarer wird es nicht mehr von Pavlovic gegen den Ecuadorianer. Der ihn sogar ja noch trifft auch, Pavlovic, den Gegenspieler an der Stirn. Was ja aber überhaupt gar nicht wichtig ist für hohes Bein. Gefährliches Spiel wäre es so oder so gewesen. Und dann wird dieser Treffer gecheckt. Im Nachhinein fiel ja dann das 1-0 durch Sané. Und ja, wurde gegeben, Anton. Also ich glaube, da sind sich alle einig gewesen, dass das völliger Humbug war, oder?
Ja, ganz klarer Sané-Bonus. Also ich habe da mal ein paar Dollares rüberwachsen lassen an das US-amerikanische, zumindest größtenteils US-amerikanische Schiedsrichterteam. Ich sehe gerade zufällig, der VAR-Assistent kommt aus China und heißt Fu Ming. Also die Ecuadorianer, die waren auf jeden Fall fuming nach dem gegebenen Tor. ja, muss man natürlich abpfeifen, gar keine Frage. Ich habe es dann schon kommen sehen. Ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut natürlich beim Sané-Tor. Und dann habe ich das gesehen und dachte, ah Mist, zählt gar nicht. Und dann auf einmal, hä, doch, zählt. Warte, hä, was ist denn jetzt passiert? Klar, muss man abpfeifen. Quasi ist jetzt fast schon fast ja schon gut, in Anführungsstrichen, dass es deswegen jetzt nicht heißt, dass Ecuador da rausgeflogen ist. Aber ja, ganz klares Foulspiel. Und auch generell, du hast es angesprochen, ne? Also diese unsere Ballkünstler, nenne ich sie jetzt einfach mal, die haben schon teilweise ihre Probleme. Das ist natürlich auch ein Thema, da kann ich dann schon wieder ein bisschen mehr mit reingehen, quasi auch in die Kritik, wenn man so möchte. Ist ja ganz offensichtlich, dass unsere Zauberer, unsere Vusiala-Kombination bisher einfach noch nicht so gut funktioniert. Musiala wird's. Die beiden sind noch nicht die Faktoren, die sie sein müssen, damit wir wirklich ganz, ganz weit kommen in diesem Turnier. Aber auch da bin ich so ein bisschen, glaube ich, noch entspannter als viele zumindest, weil wir hatten davor jetzt 2 Spiele, 2 Siege und sind dann als Gruppenerster durchgegangen. Also lass uns jetzt nicht versuchen, da auf Teufel komm raus nochmal hier, der ist jetzt aber noch nicht der perfekte Überstar und der macht bisher noch nicht die besten Spiele. Man kann das als Fazit, wenn es dann am Ende gegen Paraguay oder Frankreich oder Niederlande danach oder wen auch immer rausgeht und die beiden zum Beispiel jetzt wirklich weiterhin nicht ganz so auf dem Niveau überzeugen können, auf dem sie für uns alle eigentlich im Kopf sind, dann kann man da gerne danach noch Analysen zu anstellen und sagen, okay, war nicht gut, hat nicht gereicht. Aber bisher ist dieses Turnier doch wirklich nicht so schlecht, wie wir es jetzt versuchen zu machen, habe ich das Gefühl. Hier Probleme, da Probleme. Alle anderen Superstars funktionieren. Haaland, Mbappé, Ronaldo, Messi, Treffen, Kane. Wo ist Musiala? Wir haben gar keine Chance. Wieso hat Havertz noch nicht 5 Tore gemacht oder so? Also das ist doch wirklich Quatsch. Einfach, lass mal erstmal schauen. Wie gesagt, da können wir schon mal sagen, natürlich kommt nach dem 16. Finale auch eine Folge von uns. Und vielleicht sage ich dann, Mist, ich habe Quatsch erzählt, die haben wirklich komplett das Ding verhauen und gar keine Akzente setzen können und wir sind sang- und klanglos gegen Paraguay rausgeflogen. Glaube ich nicht, kann passieren. Dann nehme ich das gerne wieder zurück und gehe auch in die andere Schiene. Aber bisher ist das doch wirklich ein vollkommen okayes bis gutes Turnier der deutschen Mannschaft und trotzdem wird gehackt, gehackt, gehackt.
Das ist ja gefühlt jede Folge Thema hier bei uns hier, dass man einfach super schnell den Teufel an die Wand malt und alles schlecht ist, wenn es mal. Das hat man ja schon nach dem Elfenbeinküstenspiel gemacht, da haben sie gewonnen. Ja. Also das war da auch nicht unverdient und das hätte hier auch mit ein bisschen Glück, hätte das mindestens ein Unentschieden werden können gegen Ecuador, die es trotzdem ordentlich gemacht haben. Aber ich finde trotzdem, dass die Deutschen meistens in diesem Spiel selbst dafür verantwortlich waren, dass es nicht für mehr als ein 1-2 gereicht hat. Die Ecuadorianer haben jetzt auch nicht wahnsinnig viele Riesenchancen gehabt, sondern haben dann ihre einfach genutzt. Und das mit den Einzelspielern sehe ich genauso. Das ist schon teilweise, man darf es ja anmerken, ist ja nicht so, dass du keine Kritik üben darfst.
Absolut.
Aber ich finde so dieses Leute zerrupfen, bevor überhaupt mal was richtig schief gegangen ist, verstehe ich auch nicht, denn das hilft natürlich nicht. Auch ein Sané, auch ein Musiala oder ein Wirtz brauchen so ein bisschen Rückendeckung. Auch die werden nicht besser, je mehr du auf ihnen rumhackst. Ich glaube, das kann man mal so bold einfach deklarieren. Und deshalb lasst uns doch bitte mit diesen Abgesängen warten, bis es dann irgendwann rausgeht aus diesem Turnier. Und wenn es bis zum Finale oder bis zum Titel reicht, dann können wir danach sagen, war vielleicht nicht das allerbeste Turnier von den beiden, aber ruhig bleiben, durch die Hose atmen und die erstmal machen lassen. Das wird schon gegen Paraguay werden. Können wir ja mal so ein bisschen übergehen auf das Spiel, was uns da bevorsteht am Montagabend. Paraguay, was den Kaderwert angeht, ungefähr die Hälfte von Ecuador. Ich persönlich glaube, dass einem, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieser Gegner Ecuador geholfen hat, um sich auf dieses Spiel auch so ein bisschen vorzubereiten, dass man einfach weiß, jetzt gibt's, da gibt's einfach auf die Knochen, gar nicht, dass die dreckig spielen, aber die spielen einfach super intensiv. Das ist, glaube ich, bei jeder südamerikanischen Mannschaft so. Und trotzdem glaube ich, dass die physisch nicht so unangenehm sein werden, wie es Ecuador zum Beispiel war. Und ich glaube, dass man einfach so ein bisschen sich jetzt darauf vorbereitet hat. Ich habe Anfang des Turniers so ein Video gesehen auf Instagram von einem Verteidiger, der sich quasi auf die Eckbälle vorbereitet hat und hat da quasi so einen mit einem vielleicht 20, 30 Grad Gefälle, Gewicht, das quasi immer wieder auf ihn zugerutscht ist, hat er so mit der Schulter abfangen müssen und so stoppen müssen und dann ist er einmal hochgesprungen, hat einen Kopfball gemacht und dann kam dieses Gewicht wieder die Rutsche runter und er hat es quasi abgefangen irgendwie mit seinem Oberkörper und so hat er sich auf Eckbälle vorbereitet, weil halt da ein Marquinhos in ihn reinrauscht oder sowas. Das fand ich total cool irgendwie und hat, glaube ich, das sehr gut simuliert und sowas in der Richtung, glaube ich, würde der DFB auch gut tun. Ja. Aber ich glaube schon, dass man sich da jetzt ganz gut auch was draus ziehen kann aus diesem Spiel gegen Ecuador. Paraguay hat jetzt absolut nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Die haben gegen ineffiziente Türken mit 1-0 gewonnen und sonst war es eher trocken, was sie da geleistet haben. Haben auch am Ende gegen Australien nur 0-0 hinbekommen und deshalb sind sie nicht Zweiter geworden. Also das ist eine Mannschaft, die du individuell klar schlagen kannst. Und ich glaube, wenn du eben auf dieser Kampfebene ihnen was entgegenzusetzen hast und davon haben wir auf jeden Fall die Spieler, die das können, dann sollte das auf jeden Fall gut gehen. Wie ist deine Meinung?
Ja, natürlich absolut. Also, dass Deutschland da der haushohe Favorit ist, ist klar. Ich habe trotzdem eben gesagt, natürlich ist das jetzt auch kein Selbstläufer aus genannten Gründen. Also, ist jetzt nicht so, dass da nochmal eine Mannschaft kommt, wo du sagen kannst, ja gut, die machen wir noch eben weg und lass schon mal auf Frankreich vorbereiten. Also diesen Gedankengang dürfen wir auf gar keinen Fall reinbekommen. Da sind wir wieder bei dem psychologischen Aspekt. Du hast eben ein ganz entscheidendes Wort, aber trotzdem auch gesagt, und zwar Vorbereitung. Denn das finde ich schon auch, und da gab es zu Recht jetzt auch schon Kritik aus dem deutschen Lager, das finde ich schon auch eine Frechheit an diesem System, dass du jetzt aus deutscher Sicht Gruppenerster wirst und dann quasi bestraft wirst dafür, indem du deinen 16-Finalgegner erst 2 Tage vor dem Spiel wirklich weißt. Denn durch diese ganzen Konstellationen jetzt, dass es dann am Ende Paraguay geworden ist, weil sie dann doch nur Dritter und hier und da, wusste man zumindest nicht zu 100% erst irgendwie bis spät Samstagabend oder so, oder beziehungsweise Freitag auf Samstag, irgendwie sowas. Wusste man dann erst, dass es wirklich die Paraguayer werden und das ist natürlich schon Mist, also auf diesem Niveau ist auch die Vorbereitung ein essentieller Part des ganzen Gameplans und wie du aufstellst, ja, wie du es angehst und so. Ich finde schon, zumindest mal sollte man es mal ansprechen, weil es schon eigentlich Quatsch ist, dass du da in gewisser Art und Weise bestraft wirst dafür, dass du Erster wirst, indem du dann eine sehr kurze Vorbereitung bekommst. Darf keine Ausrede oder kein großer Faktor sein, aber ich finde es zumindest mal ansprechenswert, weil es eben auch Teil dieses neuen Formats ist mit den 8 besten Gruppendritten und.
Ja, du hast schon einen Punkt, aber ich finde jetzt, also gerade wenn du auf einen Gruppendritten triffst, musst du als Deutschland sowieso auf dich gucken. Klar, du bereitest dich immer auch ein bisschen auf den Gegner vor, aber ich finde jetzt in dem Fall hast du aus der Gruppenphase schon einiges ziehen können, hast eben mit den letzten beiden Spielen, finde ich, deutlich aufgezeigt bekommen, was besser werden muss. Und deshalb, finde ich, wäre es mir da gar nicht so wichtig, da jetzt groß mich auf den Gegner frühzeitig einstellen zu müssen. Meiner Meinung nach reichen dieser Tag, diese anderthalb, um da nochmal schnell in der Videoanalyse was zu machen. Du kannst ja auch schon ein bisschen vorbereiten. Es war ja eigentlich lange Zeit sehr wahrscheinlich, dass es einer von Paraguay, Schottland oder Schweden wird. Schottland hat es dann am Ende gar nicht geschafft, unter die besten 8 Dritten zu kommen. Aber ja, ich finde, das ist jetzt nicht optimal, aber das kann jetzt kein wirklicher Punkt sein. Also da sollte man, finde ich, sich jetzt auch ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren und nicht sagen, aber Moment mal, das ist ja viel zu kurzfristig alles. Das sollte jetzt gerade nicht Thema sein, finde ich.
Ja, finde ich schon auch. Ist richtig. Trotzdem natürlich gibt es da auf jeden Fall Tücken auch bei diesem neuen Format, weil perfekt oder gut ist das sicherlich auch nicht. Nee. Also es ist schon nicht so, dass das jetzt so richtig Sinn macht. Dann würde ich sagen, haben wir
Thema Algerien, Österreich, kommen wir am Dienstag nochmal drauf in der Folge nach dem.
Genau, macht euch keine Sorgen, wir besprechen auch noch die anderen Spiele, aber wir wollten natürlich noch einmal, bevor es dann gegen Paraguay geht, auch das letzte Gruppenspiel der Deutschen analysiert haben.
Eine wichtige Frage, Anton, die wir klären müssen.
Genau, 2 habe ich auch noch.
Okay, dann stell du mal die erste, wenn du 2 hast.
Zum einen wollte ich einen Tipp von dir abholen gegen Paraguay.
3,5 zu 1. Entweder 3 oder 4-1.
Ja, sehr gut, gehe ich mit. Aber ich bin bei einem 4-1.
Ja, okay. Ich wäre eigentlich eher bei einem 3-1 gewesen.
Guck mal, ja, ist doch gut. Dann haben wir 3,5, können wir beide dann mitgehen.
Und jetzt die Frage, vielleicht haben wir beide die gleiche. Muss Kimmich ins Mittelfeld?
Sehr interessante Frage, nicht ganz meine. Ich finde, nein.
Warum nicht?
Ich finde, bau es jetzt nicht nochmal um. Kimmich ist auch von hinten rechts im Spielaufbau involviert und gut und macht dir nicht deine ohnehin schon etwas angeschlagene defensive Stabilität dadurch kaputt, dass du den nominell besten Rechtsverteidiger, was eine extrem wichtige Position ist, defensiv wie auch offensiv, jetzt nochmal irgendwie austauscht. Malik Thiaw ist für ihn reingekommen, hat es nicht so gut gemacht, meiner Meinung nach.
Nee. Also wenn, dann Brown.
Brown.
Das wäre mein Punkt und das genau. Wäre, glaube ich, auch gegen Frankreich wichtig und deshalb vielleicht auch jetzt die Möglichkeit, weil anders als die deutsche Nationalmannschaft planen wir nämlich schon gegen Frankreich, wie man hier hört.
Nein, nee, also bei uns kommt Hochmut dann auch vor dem Fall, ich sehe schon kommen.
Genau.
Dann sitzen wir am Dienstag.
Ich möchte mich für Brown aussprechen als Rechtsverteidiger. Der ist jetzt wieder fit, hat ja das Ecuador-Spiel verpasst. Und für mich ist Kimmich eben auch nicht der nominell beste Rechtsverteidiger. Also ich finde, in vielen Spielen kann man es machen. Aber ich finde, gerade gegen einen Gegner wie Frankreich, sollte man denn da hinkommen, kann man das nicht machen. Und man hat auch jetzt immer wieder gesehen in den letzten beiden Spielen, dass er dann mal Probleme hatte mit seinen Tempodefiziten. Aber für mich ist vor allem der Grund, dass Pavlovic nicht gut spielt bisher. Der spielt kein gutes Turnier bisher. Und deshalb, finde ich, kann man durchaus drüber nachdenken, Kimmich neben einen Matcher zu stellen und dann Brown nach rechts, dass er ja ab und zu auch schon mal in Frankfurt gespielt hat. Und ich glaube, dieses Tempo, Raum ist auch nicht langsam auf der anderen Seite, das würde uns gut zu Gesicht stehen gegen erstmal auch konterstarke Paraguayer oder zumindest von Natur aus eher auf Konter spielende, weil die werden sich eher hinten reinstellen. Und dann eben auch gegen Frankreich. Also, weil Kimmich gegen Barcola oder gegen Dembélé möchte ich ehrlich gesagt nicht sehen.
Ist ein sehr legitimer Punkt. Ich bin sehr gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch nochmal gemacht wird als neue Komponente, gerade was die Schnelligkeit angeht. Also bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde es so ein 50-50-Ding vielleicht, weil ich kann die Argumentation schon sehr gut verstehen. Ich sage trotzdem, irgendwie jetzt schwierig, dieses Thema Viererkette ist eh so ein bisschen kompliziertes, weil wir noch nicht die Stabilität reinbekommen haben, die wir wollen, natürlich, die wir brauchen. Vielleicht kann das ja genau auch der Schlüssel sein, also verstehe mich nicht falsch. Vielleicht ist ja auch genau das dann, was es auch besser macht, auch mit einem Kimmich, der halt davor spielen kann, dass der sicherlich auch nochmal eine große Stabilität geben kann. Also es ist auf jeden Fall eine Option, die diskutiert werden muss und die valide sein kann und auch im weiteren Turnierverlauf eventuell die Lösung zu mehr Stabilität sein kann. Bin ich bei dir. Dann ist meine letzte und abschließende Frage mit Bitte um kurze Antwort. Haben wir ein Torwartproblem?
Also ich war ja schon vor der WM auch der Meinung, dass Neuer leistungstechnisch nicht so weit vor Baumann ist, als oder wie es viele sehen. Und dieses 1:2 hat er, nachdem vorher andere Fehler begangen wurden, mitverschuldet. Das muss er besser lösen. Ich würde trotzdem nicht auf der Torhüter-Position wechseln. Dafür ist es mir zu wenig. Und das wäre dann für mich tatsächlich auch so ein was das Team deutlich verunsichern oder irgendwie beunruhigen könnte. Mehr als diese Rechtsverteidigerposition. Aber war für mich ein klarer Torwartfehler, auch wenn es vorher andere schlecht machen.
Ja, ich finde, ich würde gar nicht so sehr auf Torwartfehler, würde ich es nicht nennen. Sehr unglückliche Figur in dem Moment, auf jeden Fall.
Er schätzt die Situation komplett falsch ein. Also du kannst nicht, wenn der gegnerische Stürmer einen Meter vor dir steht und eben in Reach ist, wenn er sein Bein ausstreckt, kannst du nicht sagen, ich strecke mal meine Arme aus und lass den so Richtung Brust rollen, den Ball. Das war die Bewegung, die er gemacht hat.
Ja, du hast schon recht. Doch. Nein. Okay, hast mich überzeugt.
Yes.
Darf ja auch mal passieren. Soll passieren. Deswegen freue ich mich ja immer so, dich an meiner Seite zu haben, um mich gegebenenfalls auch mal verbessern zu können. Und deshalb sage ich, erneut, vielen, vielen Dank, Moritz, für diese dann doch recht knackige, schöne Analyse nochmal des Deutschlandspiels plus Vorausblick auf Paraguay. Ich hoffe, dass wir am Dienstag über einen Einzug ins Achtelfinale sprechen können und dass die Schlagzeilen dann schon wieder deutlich positiver werden. Vielleicht ja auch dank eines oder zwei Toren von Jamal Musiala, Florian Wirtz und Co. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören, euch da draußen und natürlich an dich, Moritz.
Danke dir, Anton. Ich freue mich sehr, übermorgen wieder mit dir zu sprechen. Und Leute, ihr habt es gehört, ruhig bleiben. Das wird schon gut gehen. Andererseits habe ich von einer großen paraguayanischen Sportseite auf Instagram gesehen, eine Grafik, der Weg zum Finale für Paraguay. Also vielleicht wird es doch eng.
Hey, also ich glaube, die reden in Paraguay vielleicht ja auch schon darüber. Ah, Mist, dann Achtelfinale gegen Frankreich, das wird hart.
Wir bleiben gespannt. Vielleicht wird es die große Überraschung, aber wir sind, glaube ich, optimistisch. Das solltet ihr auch sein. Bis bald.
Ciao, ciao.